Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom HDW of the Record Podcast. Mein Name ist Michael Köhn und mein Gast wieder einmal, der David Bosshardt, Zukunftsdenker, Präsident von der Gottlieb Duttweiler Stiftung, Partner bei Bosshardt & Partners und ein wacher Beobachter von Wirtschaft, Gesellschaft und Konsumverhalten. Heute reden wir über ein Phänomen, das alle spüren. Der Konsum wird härter, billiger und auch schneller. Discount ist wieder zurück. Was bedeutet das für die Schweiz und über die Schweiz raus? David, herzlich willkommen. Nächste Folge vom Podcast. Schön, bist du wieder da. Wir sind hier in Casablanca. Casablanca ist ja Marokko. Dort hat es viel Markt. Passt das zum Thema Konsumverhalten?
Ja, ist eine gute Frage. Also, wenn du dich an Humphrey Bogart in den letzten Szenen erinnerst, oder vielleicht, ja. Sicherlich kann man sagen, generell hat die Preissensibilität hat enorm zugenommen. Hat aber auch noch mit Corona zu tun, wo natürlich viele Firmen auch die Preise, auch die Industrie, die Margen verbessert haben. Und jetzt sieht man plötzlich, das geht nicht mehr so weiter. Und beim Alltagskonsum ist natürlich die Sensibilität am grössten. Also Brot und Butter und diese Sachen, da merkst du, mit den Preisen einfach generell tiefer werden. Aber der Kunde und die Kundin hat das Gefühl, ich werde abgezockt. Und das akzeptiert man einfach nicht mehr.
Und das hat sich verändert in letzter Zeit?
Ja, das hat sich schon verändert. Auch weil natürlich generell das Wohnen ist teurer geworden. Auch die Mobilität wird teurer, wenn du schaust. Auch der Benziner ist jetzt wieder viel mehr in wie das Elektroauto. Wir haben noch nicht die chinesische Variante da. Wir warten noch ein bisschen, aber irgendwann werden wir vielleicht chinesische Autos kaufen, auch wenn sie viel billiger sind. Und wenn du schaust, international in den Handel, ein guter Indikator ist immer die Klaurate. Also die Klaurate hat sehr stark zugenommen.
Und in diesem Zusammenhang gibt es ja noch das Stichwort «Age of Less». Vielleicht kannst du das kurz erläutern.
Genau. Ich habe ja vor über 10 Jahren das Buch gemacht, «Age of Less», und habe festgestellt, der Schweizer Konsument speziell ist eigentlich relativ vernünftig. Er sagt, im Notfall lieber weniger, aber dafür besser.
Also bis auf Qualität schauen.
Also Qualität noch schauen. Ja. Aber jetzt merkst du, einfach weil gerade auch beim Haushaltsbudget die Lebensmittel zuoberst stehen, sind wir, ich sage dem, germanisiert worden. Und der deutsche Handel ist ja lang geprägt worden, schnell, viel und billig. Also es ist wieder akzeptiert, dass man über Grenzen geht, halt eben billiges deutsches Fleisch kauft, was tabu war lang. Und das sind so Anzeichen, dass sich doch relativ viel verändert tut. Age of Less heisst generell auch im Lebensstil, man muss sich vielleicht daran gewöhnen, dass man mehr selektionieren muss, was einem wichtig ist.
Und ist das über alle, die ganze Bevölkerung über? Oder kann man auch sagen, die nicht so aufs Budget schauen müssen, für die ist das, ändert sich eigentlich nicht viel? Oder ziehen die anderen die mit irgendwie, oder?
Ja gut, du hast...
Ich mal Mediamarkt gehabt, Geiz ist geil, oder? Irgend so etwas, oder?
Ja, Geiz ist geil, ist sehr deutsch gewesen. Das war wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Slogans gewesen, was es überhaupt gegeben hat. Und das ist richtig, das hat sich relativ lange durchgehalten. Aber letztendlich muss sich jeder viel mehr fragen, was bedeutet meine Lebensqualität? Und wo bin ich wirklich bereit, noch für meine Lebensqualität mehr Geld auszugeben? Und wo muss ich anfangen zu sparen? Aber wenn du natürlich Familie hast mit 2 Kindern und du siehst, es wird alles rundherum teurer, ich meine auch die Kitas und alle die Krippenplätze, die sind ja nicht gerade billig. Also du musst eigentlich gleich weiterhin 2 Einkommen haben und nicht nur 50% und 70%, sondern musst vielleicht ein bisschen mehr arbeiten. Und gleichzeitig wollen die Leute ja weniger arbeiten.
Eben, gerade wollte ich sagen, also der Trend geht ja in die andere Richtung und das, am Schluss heisst das eben ein bisschen weniger Geld, je nachdem auch in der Kasse, und durch das kommst du genau in den Trend hinein.
Genau, das sind die sogenannten Threshold Earners, also die Schwellenearner, die genau ausrechnen, wie viel muss ich noch verdienen,
damit wir genau
noch durchkommen. Ja. Oder? Und viele haben natürlich den Vorteil in der Schweiz, dass sie Eltern haben, die sie können unterstützen können. Wie auch immer, mit Erbvorbezug oder sonst mit finanzieller Unterstützung. Aber wenn du das nicht hast, ist es natürlich schwierig.
Und das Age of Less, also ich sage jetzt ein bisschen, dort, wo wir jetzt im Moment so ein bisschen dran sind, das heisst, das ist nicht nur einfach so eine Modeerscheinung, sondern das ist tatsächlich ein ökonomischer Zwang dahinter. Also zum Teil dahinter, sagen wir es so, zum Teil.
Ja, oder das siehst du ja auch überall in der westlichen Welt, am schlimmsten die USA oder Frankreich, jetzt auch Deutschland, die Staatsverschuldung steigt. Und das heisst auch, du kannst den Sozialstaat, den wir bis jetzt hatten, in dieser Art vielleicht gar nicht mehr dir leisten. Aber wo baust du ab? Und das ist die schwierige Frage. Weil du hast überall Interessengruppen, die sagen, da dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht. Und gleichzeitig haben wir lustige Abstimmungen, oder? Wie mit der AHV, tun sich die Eltern noch einen 13. Lohn zugenehmigen. Also wir sind in einer sehr komischen, auch sehr machtpolitischen Konstellation drin.
Und aktuell, vielleicht hat man gerade kürzlich können lesen, jetzt macht ja, du hörst jetzt mit der Beat Migro, oder? Mit Alnatur, die gesagt hat, man macht die Läden zu, oder? Das ist ja so ein Bio-Laden. Und da hat man in dem Zusammenhang auch können lesen, ja, das funktioniert nicht einmal mehr in der Schweiz so richtig. Eben, da sind wir auch jetzt beim Thema, oder? Preis und was.
Ja, das ist sehr erstaunlich. Bei Alnatur ist schon ein spezielles Phänomen. Ich glaube, die hatten sehr gute Läden gehabt. Aber du siehst einfach, dass Bio sehr stark ein Phänomen ist vom urbanen Raum. Also wenn du in Zürich schaust, im Bahnhof, hast du Rekordumsätze gehabt bei Alnatura.
Weil es einfach schick ist auch. Und,
genau, oder du zahlst halt für dein veganes Sandwich zahlst einfach 10 Stutz oder weiss der Teufel was oder noch mehr. Und du kaufst dort deine Bio-Sachen und leistest dir das einfach. Weil du Klientel hast, oder wer arbeitet in Zürich, die Beamten, Googler.
Die, die es können leisten.
Die, die es können leisten und der Banker. Für die spielt der Preis nicht so eine Rolle. Aber sobald du mehr aufs Land rausgehst, ist das ein ganz anderes Problem.
Und das Discount-Denken, das jetzt da kommt bei uns, das ist global so? Oder wie sind wir da unterwegs, kann man das sagen?
Ja, es globalisiert sich vor allem bei der Wohnsituation. Das ist ein globales Phänomen, das einfach teurer wird. Dann die Mobilität, eben der Umstieg in die erneuerbare Welt mit einem Elektroauto. Wie gesagt, eben in China kannst du viel günstiger haben. Aber bei uns, mir hat der grösste BMW-Händler letzten Sommer gesagt, BMW wird nie können ein Elektroauto unter 50'000 Euro verkaufen. Mhm. Das ist ein Preis, der nie akzeptabel sein wird. Und das ist das Problem der deutschen Automobilindustrie. Aber gleichzeitig kommen eben zusätzliche Kosten mit Sicherheit. Jetzt haben wir vor allem gemerkt, Europa muss sich selber verteidigen. Ja, wo nimmst du denn beim Staat? Oder bei der Umverteilung, wo tust du das Geld an, wo nimmst du es weg? Mhm. Und das sind Fragen, die du nicht schnell kannst beantworten. Und für heute ist die Gemengelage natürlich schon viel komplexer auch für die Konsumenten. Und gleichzeitig hast du, was wichtig ist, eine Konsolidierung in die Industrie oder immer mehr Zusammenlegungen. Jetzt auch in den USA wieder grosse Zusammenlegungen, Ferrero und Heinz und so Sachen, die den nächsten Schritt machen. Globalisierung heisst im Wesentlichen auch im Konsum immer mehr Konsolidierung. Wenn du schaust, wenn ich dir eine Zahl will geben, das wird dich vielleicht erstaunen, die drei grössten Händler in Amerika, Walmart, Costco und Amazon, aber nur der Retail-Umsatz von Amazon, die haben in den letzten drei Jahren 50% vom gesamten Wachstum abgesogen. Drei. Und wenn du schaust, die grossen machen etwa, zusammenzählt, die drei grössten machen 1200 Milliarden Dollar Umsatz. Und Walmart, das habe ich schon in meinem Buch dort über billig nachgewiesen, hat eigentlich dazu geführt, in den Nullerjahren, dass Walmart der grösste Importeur war von chinesischen Produkten. Und der hat geholfen, dass der Konsum um 1% geringere Inflation hatte. Das sind gigantische Zahlen. Jetzt schaust du Europa, wir sind die drei grössten europäischen Unternehmen, dann hast du Schwarz, also Lidl, Kaufhof, du hast Aldi und du hast noch Ahold Delhaize. Wie viel machen die zusammen Umsatz? Dreimal weniger, 400 Milliarden. Mhm. Und dann nimmst du die Schweiz, Migros, Fenaco und Coop, die machen umgerechnet in die Dollar vielleicht 80 Milliarden Umsatz. Und die Grössenverhältnisse und Skalierung, die machen einen Konsolidierungsdruck einfach.
Aber was heisst das jetzt für die Grossen? Ich meine, du bist ein Mikrokonzern, den kennst du ja sehr gut, oder? Was heisst das jetzt beispielsweise für ein Mikro oder für ein Coop?
Ganz klar, dass du musst brutal im Einkauf schauen, dass du günstig bist. Dass du musst dich poolen. Also Mikro und Edeka sind zusammen.
Und trotzdem willst du ja noch Qualität, wenn in Coop oder in Mikro geht.
Also ja, natürlich. Natürlich, du hast ja schon die Regionalität. Ich denke, die Stärke ist immer noch aus der Region und für die Region. Dem ist auch mega gross geworden. Ist stärker als Bio. Aber gleichzeitig siehst du, Aldi und Lidl tun Schweizer Kreuz auf jedes Produkt auf. Und zeigen, wir sind auch schweizerisch.
Und das ist etwas, wenn man mehr kommt, das hört man eben mehr, oder? Am Anfang haben wir also Aldi, Lidl, oder? Mittlerweile, wow, die beste Käse gibt's dort. Also, sag nicht ich, habe ich gehört, gerade letzte Woche, oder? Ein bisschen gestaunt, weil ich die vom Bauernhof hatte. Aber das kommt langsam, oder? Alles,
ja, das kommt natürlich schon immer mehr. Und auch für unsere Landwirtschaft ist es schwierig, oder? Du hast einen Preis.
Ja, klar.
Und du willst gleich möglichst Selbstversorger sein zu einem grossen Teil. Aber du hast schon Stimmen, die sagen, Moment, kann man aufhören mit der Landwirtschaft. Und andere, die sagen, nein, das brauchen wir. Also wir brauchen auch, vor allem auch in den Bergen, oder wegen der Bewirtschaftung. Wir suchen schön auf Flachland und Gülleprobleme und all diese Sachen. Aber das sind schwierige Fragen, die du nicht kannst wirklich eindeutig beantworten. Aber ich glaube, der globale Trend ist schon, Politik wird viel wichtiger auch in der Wirtschaft.
Und jetzt hat man ja also immer wieder kommen und sagt, ja, das Tierwohl ist ganz wichtig oder auch ich sage jetzt die Ökologie etc. oder in dem Zusammenhang passt das zusammen oder verliert man das denn aus den Augen, weil der Preis einfach am Schluss über allem steht?
Ja, also es ist ambivalent. Also ich glaube, im Bauchgefühl wissen alle ja, eigentlich ist Tierwohl sinnvoll. Eigentlich ist Ökologie sinnvoll.
Aber wenn das Fleisch so günstig ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Genau. Also ich sage dann den Trump-Effekt. Also jetzt ist man wieder entlastet, wenn man mit dem Benziner fährt. Es spielt keine Rolle mehr, wenn man billiges Fleisch isst. Es spielt keine Rolle mehr, eben wenn man auch stark verarbeitet, also ultraprozessierte Produkte isst, kannst du wieder mit ruhigem Gewissen zu McDonald's gehen. Und das hat sich schon ein bisschen zumindest temporär verändert. Es gibt Leute, die sind schadenfreudig, aber du kannst zumindest sagen, du bist moralisch entlastet, wenn du dich nicht mehr politisch korrekt verhaltest.
Ich würde sagen, was heisst das, was gibt das für ein Bild auf einen Konsument oder Konsumentin? Du bist zwar Philosoph, aber ich sage es auch psychologisch. Also das heisst, ja, man kann ohne schlechtes Gewissen kann man dem Ganzen, kann man da mitmachen.
Ja, du wirst natürlich einfach eine Segmentierung haben zwischen den stärkeren Gruppen. Die einen werden sagen, ich muss auf den Preis schauen, fertig. Mhm. Die anderen werden sagen, ich bleibe weiterhin Biofreak, ich zahle jetzt einfach ein bisschen
mehr. Und zeige mit dem Finger dann auf die anderen allenfalls, oder?
Kann mit dem Finger dann auf die anderen zeigen. Dann gibt es die sagen, jetzt erst recht, die einfach weiter konsumieren, als wäre nichts gewesen. Eben, das wird sich differenzieren in den nächsten. Ich glaube, mittelfristig wird sich das schon wieder normalisieren.
Dann noch Stichwort Temu. Hä? Stichwort Temu bei uns in der Schweiz, wo. Also
bei den Chinesen meinst du? Ja, das ist auch ein Phänomen. Ich glaube, dass der Non-Food vielleicht. Den muss man speziell sehen. Das ist nicht gleich wie beim Food. Aber auch der ganze.
Also, das heisst, es spaltet sich ein bisschen auf. Also, der Detailhandel dort in Food, Non-Food, genau. Convenience.
Food und Non-Food wirst du ganz andere Dimensionen haben. Auch dort siehst du, dass natürlich die Chinesen irgendwie die Überproduktion loswerden müssen. Und sie ist ja häufig auch subventioniert. Und wir haben sie ja lang als Entwicklungsland privilegiert behandelt. Und ich glaube, dass sich das mittelfristig wird ändern. Aber Qualität, wenn du schaust, Temu will jetzt auch Lebensmittel verkaufen.
Absolut. Ja. Ich habe mich zuerst gefragt, kommen die aus China, aber offensichtlich wollen sie sie von da und dann irgendwie keine Ahnung
übernehmen. Ja. Oder, ja. Aber sie legen immer noch zu. Mhm. Aber irgendwann wird da die Frage sein, wirst du dir das noch leisten oder nicht mehr. Auch Shein. Mhm. Aber ich glaube, China hat den Vorteil, sie sind intern auch im Automobilsektor, sind die dermassen brutal kompetitiv. Die Amerikaner und die grossen Konzerne, die wollen Monopol. Die sind gar nicht so wettbewerbsorientiert. Mhm. Aber die Chinesen sind total auf Discount aus und extrem wettbewerbsstark.
Non-Food, hat das stationär noch eine Zukunft überhaupt?
Ja, klar. Natürlich hat das Zukunft. Eben, man muss einfach unterscheiden, Food und Non-Food. Auch die Mode muss ganz anders anschauen. Hat da ganz eine andere Logistik. Aber der Massenanbieter, der muss eine gute Sortimentierung haben. Jetzt ist zum Beispiel eine Aktion aus Holland. Und die haben eigentlich ein sehr schlaues Sortiment. Aber die wissen, sie brauchen auch Verbrauchermaterial, also Sachen, die schnell drehend sind, weil sonst kriegst du die Leute nicht in den Laden rein. Und das Gleiche natürlich.
Aber nur schnell, die Leute wollen noch in den Laden rein. Das ist ein bisschen die Frage, jetzt gerade im
Non-Food. Sie wollen noch in den Laden rein, aber die Convenience, wie du Convenience definierst, wird entscheidend sein. Mhm. Und da hat sicherlich Amazon einen guten Job gemacht. Schnelle Lieferung mit riesengroßem Sortiment. Mhm. Und das bringst du eigentlich nicht mehr weg von den Leuten. Also der ganze Non-Food-Bereich, auch in der Schweiz, wenn du schaust, wenn du jetzt mal die Mode noch speziell anschaust, gut, Zalando wächst. Auch wie verrückt immer noch. Aber, die Leute kaufen von Unterhaltungselektronik bis über Möbel, weiss der Teufel was, immer mehr online.
Gehen allenfalls noch in den Laden, schauen, was es hat, oder lassen sich kurz vielleicht noch allenfalls beraten, oder, was Beratung gibt, und kaufen es noch halt online, oder? Das Effekt hat es ja
wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und du hast nicht heute natürlich, wenn der nächste Schritt künstliche Intelligenz
eben, dann kannst du kannst daheim das bequem und kannst es gegeneinander anschauen und sagen, was willst, ist das, was ich brauche, das ist das, was ich will. Sag mal bitte, wo finde ich das, was, und wo ist es am günstigsten, oder?
Genau, die Möbel haben das ja schon simulieren können. Mhm. Also IKEA hat das sehr gut gemacht, dass du kannst, weißt, deine Wohnung einrichten und so. Das wird nicht mit künstlicher Intelligenz noch viel einfacher. Und dein Bot wird dir sagen, wo wird mit welchen Lieferkonditionen, zu welchem Preis kommst du das über. Mhm. Punkt.
Stichwort, jetzt wird alles günstiger, Discount. Was spielen denn die Marken da noch für eine Rolle?
Gut, starke Marken wird es immer brauchen. Aber die Sensibilität ist natürlich auch dort gewachsen. Du musst wirklich eine sehr starke Marke sein. Wenn du siehst, im Luxusbereich, selbst dort ist es nicht mehr so sicher. Aber Hermes zum Beispiel, aber dann bist du im Überluxus rein. Oder Ferrari, ist kein Problem. Aber sobald du ein bisschen runtergehst, weißt, kauf, zahle ich für eine Tasche noch 5.000 oder 7.000 Franken. Kaufe ich vielleicht bei Gucci noch ein bisschen Kosmetik oder vielleicht noch meine Sonnenbrille. Aber nicht mehr irgendwie Sneakers für 1.200 Stutz. Das ist dann wirklich nur für die Leute, die sehr viel Geld haben.
Aber wenn man so schaut, dass ich sage, es geht durch die Marken, das funktioniert ja schon noch. Ich bin gerade kürzlich in Mailand gesehen und dann Louis Vuitton und all das, da sind noch Schlangen vorne dran. Das spricht dann eigentlich gegen das andere. Oder?
Ja, ja, das sind dann natürlich die Luxustouristen, die hast du immer noch. Und das hat die Hoffnung natürlich auch, gerade wenn du nach Paris gehst, Mailand, also wirklich London, in die sehr reichen Orten, oder zum Teil auch Zürich ist es klein eigentlich. Mm. Aber dass du dort eigentlich kannst im Tourismusrausch rein, ich meine, du zahlst in Mailand oder auch in Zürich für ein 5-Sterne-Hotel, zahlst du sofort ab 1000 Stutz. Das heisst, du sprichst dann die Klientel an, ob jung oder alt, wo eigentlich der Stutz keine Rolle mehr spielt.
Und dann die Tasche, gleich wie teuer das sie ist, dann keine Rolle mehr spielt. Oder? Und von denen gibt es natürlich, wenn man es weltglobal anschaut, nicht wieder genug, auch wenn der Prozentsatz allenfalls nicht genau, so hoch ist. Oder? Aber das ist der Effekt. Das heisst, also die Luxusmarken, die werden bestehen bleiben. Das ist quasi ein bisschen der Gegenpol zum
anderen. Genau, die bleiben bestehen, aber sie haben, wenn du jetzt mal Hermes wegnimmst, Guccinelli ist zurzeit sehr stark. Aber das sind ja so Sachen, die gleich auch gewisse Volatilitäten. Selbst Louis Vuitton jetzt ist schwieriger geworden. Gerade auch, weißt, mit alkoholischen Sachen und so, weil da weniger getrunken wird. Ist nicht mehr so sicher wie auch schon.
Also das könnte ich allenfalls ein bisschen auf die Kippe stehen in dem Fall.
Genau, das ist einfach noch
so. Aber wenn man immer sagt, Luxus geht quasi immer, oder?
Also, Luxus geht immer, aber die Frage ist, was passiert, wenn jetzt wirklich auch Chinesen, die Inder, das tun natürlich
ja, klar.
Weißt, vom Potenzial her, können die natürlich auch die Luxusmärkte irgendwann selber bestimmen und sagen, ja, wir haben noch Rechnungen offen mit den Engländern, mit den Amerikanern, wir machen jetzt unsere eigenen Sachen. Mhm. Also wir leben sehr stark im Luxus, auch vom Tourismus und von sehr starken Traditionsmarken.
Und gerade weil ich sage, da mit mir jetzt gerade in Europa natürlich, oder? Ein bisschen auf Umdenken, wenn du das jetzt sagst, oder? Also wenn wir dann plötzlich so indische oder chinesische Luxusmarken haben, oder? Wo wir jetzt im Moment wahrscheinlich noch nicht vorstellen können, weil wir leben immer noch mit diesen bekannten Marken, oder? Dass man da sagt, das kann dann schon auf uns zukommen.
Genau, aber die Investoren hast du ja schon zum Teil, wenn du an Saudi-Arabien denkst, oder auch im Fußball, wer zahlt die teuersten Fußballer, hast du die sehr reichen Commodities-Länder, die einfach den Stutz haben, aber sonst eigentlich in der Wertschöpfung im eigenen Land noch weit zurück sind.
Ein Stichwort gerade Fußball, da hat man am Anfang auch gelacht, oder? Und gesagt, ja, im arabischen Raum etc., da gehen nur die, die irgendwie bald 40 sind, oder? Mittlerweile hat ja das auch ein bisschen gehört. Klar, gehen noch nicht alle und so, aber in der Tendenz, oder? Ist es nämlich auch dort schon ein bisschen anders als noch vor ein paar Jahren.
Ja. Aber auch dort muss man natürlich schauen. Also, Dubai, Katar, Saudi-Arabien, das sind natürlich innerhalb vom arabischen Raum die Exoten.
Das ist klar.
Und die haben sehr schlau und schnell gemerkt, wir müssen uns irgendwie lösen, irgendwann vom Einkommen, vom ganzen Erdölbereich. Und die haben gesehen, eben wie jetzt Dubai, sehr schlau, wie sie das gemacht haben, oder auch Saudi-Arabien. Aber auch das ist eher für eine sehr vermögende Klientel. Und das ist mehr dann auch der Wettbewerber für unser Private Banking, Wealth Management oder für die Amerikaner.
Wenn wir das jetzt alles zusammenpacken und ich sage jetzt mal das Verhältnis von der Menschheit, von den Menschen, von den einzelnen Menschen zum Stichwort Wert anschaut, oder? Also materiell oder immateriell, verändert sich unser Verhältnis zum Wert?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich zitiere in dem Moment immer am liebsten Oscar Wilde: Wir wissen von allem den Preis, von nichts den Wert. Mhm. Und du siehst, wenn ich jetzt vergleiche, in meinem Umfeld, Ältere, die zum Teil viel mehr Geld haben als ich, die reisen wie wahnsinnig, haben zum Teil noch Mandat, denen geht's irrsinnig gut. Also, die können sehr stark den Luxus und das Luxusleben einfach durchziehen. Oder die gehen auf sehr teure Reisen und weiss der Teufel was. Aber du siehst auch bei vernünftigeren Leuten, im Sinne von vernünftig auch vom Vermögen her, die älter sind, da kommt im plötzlich die Idee, ja eigentlich, was ist was wert, weil du merkst, irgendwie lebst nur vielleicht noch 10 oder 20 Jahre. Das ist ja etwas anderes bei Jungen, die noch aufsteigen wollen. Aber so die Zurückbesinnung, es ist wichtig, dass es der Schweiz gut geht. Wir müssen auch schauen, dass wir in der Schweiz wieder investieren. Wir müssen die Schweizer Wirtschaft unterstützen. Werthaltige Produkte, das kommt schon vermehrt auch wieder. Mhm. Also ich sage dem, das ist die positive Variante von der Nostalgie. Also als du sagst, du legst einen besonderen Wert auf Nostalgie oder du schaust, dass du kannst irgendwie Häuser renovieren oder irgendwie die Landwirtschaft unterstützen in Berggebieten.
Was du sagst, den Wert wieder irgendwie entdecken, genau, oder wieder so wieder haben.
Ja. Das finde ich eigentlich positiv.
Schauen wir uns auf die gesellschaftlichen Implikationen noch an, Ihnen und bis genau, vielleicht das erste Mal, wenn man so die ganzen Plattformen hat, Daten, Macht etc., ist das ein Problem? Also, du bist ja auch einer, der immer wieder auf das anschaut, oder?
Ja, klar.
Und ob jetzt davon warnt oder wie man mit dem umgeht, das hat ja auf das auch eine Implikation, oder?
Ja, aber das ist in erster Linie viel mehr im Non-Food als im Food-Bereich. Ja. Dort siehst, ich meine, man erinnert, wo damals Le Shop gekommen ist, vom ehemaligen McKinsey-Mann gegründet worden ist, Malenico, und er hat gesagt, ja, wie viel wirst du mal anteilmässig Food wirklich haben in der Schweiz mit Delivery? Er hat gesagt, ja, zwischen 5% und 10%. Michael, wir sind immer noch weit davon entfernt und es ist nirgendwo profitabel. Aber im Non-Food-Bereich, du hast Temu erwähnt, Amazon, dort sind wir natürlich voll in dem Groove rein. Und wenn du schaust, auch in der Schweiz, Nummer 1, Digitec Galaxus, sind die Ersten gewesen und wachsen immer noch zweistellig. Währenddem der stationäre Handel im ganzen Non-Food-Bereich mit Ausnahmen, Spezialbereich wie Sport, weißt du, so gewisse Schüler und weiss der Teufel was, hast du einfach Problem, dass das immer mehr online geht. Und Plattformen haben eigentlich in den letzten 10 Jahren mit Ökosystem kombiniert. Also du dann kannst einerseits viel grössere Sortimente anbieten, aber gleichzeitig mit gewissen Discount-Versprechungen. In Deutschland hast du das ja auch, dass du dann kommst Payback rüber und dann noch mit einem Rabatt oder mit Pooling zu günstigeren Preisen kommst, wenn du dich zusammentust mit anderen. Die Sachen werden natürlich weitergehen.
Das heisst, es wird nur noch extremer. Das heisst, die Datenmengen, die dort sind, also die wissen ja dann über uns viel mehr als wir selber über uns. Das heisst, die sagen mir dann schon, bevor ich überhaupt weiss, was ich brauche, was ich eben brauchen könnte oder so. Und zwar auf eine Art und Weise, wo ich dann tatsächlich sage, stimmt.
Ja, ja, eben, das ist personalisiert.
Oder ist das jetzt weit vorausgedacht? Oder? Nein, mit KI und so ist das sicher alles möglich.
Ja, klar. Also, Amazon ist dort ja, Amazon hat am meisten patentiert. Muss schauen, was die alles patentiert. Mhm. Und sie hat 2014 schon Anticipatory Shipping patentiert. Das heisst, ich weiss, was du kaufen wirst, bevor du weisst,
genau,
was du willst.
Genau.
Aber eben, es ist komplexer als man meint. Aber die sagen natürlich, wir haben den längeren Schnuff, weil wir haben die bessere Technologie und wir haben mehr Kapital. Also wir leisten uns das, dass wir am Anfang gigantische Retouren haben, wo wir zum Teil wegwerfen, völligen Unsinn. Aber wir leisten uns das, weil wenn am Anfang vielleicht von 10 Produkten 7 schon stimmen, dann sind es 2 Jahre später 8, in 5 Jahren 9 und irgendwann kommen wir gegen 100%. Also der längere Schnuff hat, und auf das setzen natürlich alle die grossen Technologiekonzerne wie eben Meta oder Amazon oder Google. Wir investieren so viel Out-Invest in den Competitor, dass wir am Schluss auch Geschäftsmodell und Margen beherrschen.
Hat weniger Konsum eigentlich auch Erfolg auf soziale Leben? Also das Zusammenleben? Oder?
Ja, da bin ich erstaunt, dass du das fragst mit Sharing. Konsum ist ja traditionell sehr stark auch bei uns veramerikanisiert worden. Und der amerikanische Konsument ist ja der Lonely Consumer. Mhm. Du konsumierst allein, weil du willst zum Beispiel sozial beweisen, du kannst dir das neueste Modell leisten, the new thing, immer wieder das Neueste, und du bist dann eigentlich besser als der Kollege, weil du schneller kannst konsumieren. Mhm. Und Sharing machst du ja eben eher, wenn du das Pooling machst, mit den Kollegen zusammen einkaufst, damit du einen Rabatt überkommst. Und eigentlich ist Konsumfest ist in gewissen Segmenten, Konsumsegment wichtig. Also, dass du zeigst, dass du den Markenchampagner hast, dass du das teurere Fleisch hast in der Party. Mhm. Aber sonst ist Konsum eher eigentlich etwas Einsames, eher nicht Soziales.
Und das zeigen eben, man hat größere Autos, schnellere Autos, größere Haus und so weiter, oder? Das gilt ja nicht ganz für alle, oder? Also der Mensch ist ja so, ich gehe jetzt mal davon aus, grossmehrheitlich, dass er genau das will zeigen, oder? Und das würde es ja auch nicht so funktionieren, wie im Moment das funktioniert, oder? Aber auf der anderen Seite, du hast es vorhin auch bezahlt, gibt es halt die Gegenbewegung, oder? Wo eigentlich sagt, unabhängig wie viel Geld das ich eigentlich habe, ich lebe so, also das gibt es ja, oder? Der, der halt dann gleich nur Velo fährt, obwohl er irgendwie weiss, wie viel Geld auf dem Konto hat und sagt ganz bewusst, ja. Nein, ich will da nicht, ich brauche nicht das grösste Auto. Aber das sind Exoten, oder? Weil der Mensch einfach anders tickt.
Ja, aber du brauchst dann zwei Sachen. Mein Lieblingsstichwort ist, du brauchst Eigenverantwortung. Du sagst dir, ich schaue für mein Leben, schaue, dass ich nicht, was man jetzt macht, häufig, auf Pump kauft. Wenn du schaust, auch in der Schweiz, bei vielen Jungen, nicht nur bei den Jungen,
klar, bei den Autos und so weiter, Kredit,
Verschuldung.
Genau. Das ist riesig, das ist brutal. He?
Und mit BNPL, Buy Now, Pay Later, in Amerika hast du heute, Michael, über 8'000 Dollar Haushaltsschulden bei den Kreditkarten. Und das sind Leute, die wirklich einfach vom monatlichen Einkommen leben. Die haben kaum etwas gespart. Und du zahlst dann irgendwie 3-24%. Zahlst du dort
an
Interest Rates. Also eben, es braucht ein starkes Selbstbewusstsein, um zu sagen, ich bin selbstgenügsam, ich mache, was ich will, ich bin nicht markenaffin, ich brauche das alles
auch nicht. Auch Selbstbewusstsein und sagen, es interessiert mich gar nicht, was die anderen quasi da über mich denken in dem Moment.
Ja, so. Genau.
Und das Stichwort eben, ich habe letztens, ich staune, oder? Am Anfang hast du ja bei den grossen Sachen, die du hast kaufen konntest, hast du sagen, das kann ich in 12 Monatsraten abstottern oder in 24, in 2 Jahren quasi in 24 Monaten. Mittlerweile kannst du ja bald alles in irgendwelche, das ist ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, oder? In Raten abstottern und zwar mit 10 Franken im Monat und so weiter über 3-4 Jahre, oder?
Ja.
Also, das ist auch eine Tendenz, wenn man
mich. Du siehst den Druck schon und du siehst natürlich vor allem auch, bei einer gewissen eher unteren Mittelschicht, wo zum Beispiel in der Schule Kinder Druck haben, weisst, gerade auch wenn sie Fußballfans sind, du musst gewisse Schüler haben, du musst gewisse Liebling haben, dass du dort zeigen willst, dass du dazugehörst.
Ja.
Und dann gibt's häufig Verschuldungen. Und das ist nicht gut.
Gut, ich meine, den Druck hast du früher schon gehabt, wo wir in der Schule sind, oder? Welche Schuhe hast du an und so weiter, oder? Das ist ja damals schon.
Yeah.
Haben wir drauf geschaut. Dann haben den Eltern gesagt, ich will auch solche, oder? Weil alle anderen haben auch solche.
Ja, aber wir haben immer aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung gehabt. Also in meiner Generation hast du den Druck schon ein bisschen gehabt, aber du
bist. Ja, sie haben meistens nicht gekriegt. Das hat geheißen, zahlst sie selber oder sparst und dann kannst du sie haben.
Du
oder?
Kannst jetzt, wenn du 14 bist, gehst arbeiten. Und dann kannst du das Lied vorbei am München.
Dann hast du auch Freude gehabt, wenn sie dann können kaufen.
Ja, genau. Und
das ist anders heute.
Ja, also du hast heute natürlich viel mehr Instant Gratification. Und da ist die Erziehung von Amazon. Die haben 100% das erfolgreich gemacht. Wenn du einen Wunsch hast, brauchst du nicht 3 Klick, sondern kannst ihn mit einem haben und er wird innerhalb von Stunden ausgeliefert. Und das nicht mehr warten können. Auch bei den Weihnachtsgeschenken finde ich, ist eigentlich eine Katastrophe, weil das Schönste ist ja für einen Jungen die Vorfreude. Aber wenn du sofort alles überkommst, dann verarmst du ja auch in deinen Wunschvorstellungen.
Ja. Welche Rolle spielt Politik im Ganzen eigentlich?
Ja, eigentlich eben wieder Eigenverantwortung. Politik sollte eigentlich möglichst wenig reinreden.
Finger davon weglassen.
Finger davon weglassen, ja. Aber eben, da gibt es genügend, die natürlich sagen, du hast Junge, die musst therapieren. Oder wenn du 18-Jährige hast, die Kreditkartenschulden von 5'000 Franken haben, weißt du, kommst du in eine Sucht rein. Mhm. Weil vieles kommt natürlich aus dem Gaming-Modus raus, weißt du, wo du auch kannst, wie bei Shein, kannst du Punkte sammeln, oder? Und wenn du länger auf der Webseite bist, gibst du mehr von deinen privaten Daten preis und dann kommst du einen Bonus über. Und dann heisst, okay, jetzt hast du noch so und so viele Punkte, die du sammeln musst, und dann kommst du nochmal einen Rabatt über und falle ich halt eben gleich rein.
Und die jetzt aufwachsen, die jüngere Generation, vielleicht in dem Zusammenhang haben, die wachsen jetzt so auf, die nehmen das ja mit, das prägt ja, oder? Was hat das für Zukunft, was heisst das? Also wo gehen wir an?
Ich glaube, das weiss niemand so genau. Aber was heisst vernünftiger Konsum? Was heisst warten können, bevor man sich etwas leisten tut? Viele von den Themen werden wahrscheinlich einfach erst dann kommen, wenn es nicht mehr anders geht. Das heisst, genauso wie bei der Verschuldung, entweder gehen wir in den Crash rein und dann kommt eine Inflation, wo viele Staaten ja eigentlich nur darauf warten, dann kannst du die Schulden abbauen. Weil freiwillig lernen ist etwas, was wir wahrscheinlich verlernt haben.
Und das Ganze so eine Pendelbewegung, man sagt ja viel, oder? Auch geschichtlich, wenn man so Geschichte anschaut, du bist ja auch, schaust es gerne immer zurück und sagst, aufgrund von dem kann man führen schauen, dass es einfach so grundsätzlich auch dort so hin und her pendelt, dass...
Ja, es pendelt schon hin und her. Oder es gibt viele, die sagen, das sind einfach Zyklen.
Eben, fertig. Genau.
Du kannst sagen, das sind Konsumzyklen.
Das wiederholt sich auch immer wieder auf ein anderes Jahr vielleicht, aber
es wiederholt sich. Du hast aber auch die Dekadenztheorie, die musst du zumindest auch wahrnehmen, die sagt, ja, eigentlich haben wir schon so viel Lebensqualität, dass es eigentlich unanständig ist zu erwarten, dass es immer noch so weitergeht. Wenn ich jetzt schaue, meine Grosseltern, die haben ja Quantensprünge gehabt, weißt, mit Energie.
Also hast du die ganzen technischen Fortschritte und alles.
Du hast auf einmal Zentralheizung gehabt. Mhm. Du hast nicht mehr Kohle, sondern Erdöl gehabt. Du hast ein Auto gehabt. Plötzlich bist du mobil geworden. Hast immer mehr Sozialleistungen gehabt. Hast dir mehr Ferien können leisten. Und die, oder ein Kühlschrank, was ja gigantisch ist, was sind dann die Lebensvorzeuge, die unsere Kinder
haben? Waschmaschinen und so weiter.
Waschmaschinen, klar. Und das ist immer selbstverständlicher geworden. Aber was sind denn noch die Selbstverständlichkeiten, die jetzt kommen, die dir wirklich sagen, du hast einen riesen Quantensprung an mehr Lebensvorteil?
Im Moment ist sicher kein Quantensprung, oder?
Ich glaube, dass dort die Spaltung relativ schnell kommen wird zwischen denen, die unglaublich profitieren und denen, die einfach mehr, weißt, noch ein bisschen Monitoring machen. Yeah. Du machst Überwachung. Aber ist das denn noch spannend? Dein Job besteht ja nicht mehr drin, dass du musst wirklich etwas herstellen, sondern du überwachst ja nur noch einen Prozess. Das ist ein grosser Unterschied. Und wenn du schaust, ist eigentlich genau das Gleiche, was jetzt passiert ist, auf den Finanzmärkten, basiert auch in der Technologie, dass der Zuckerberg sagt, der Beste zahle ich 100 Millionen Dollar, oder weißt du, wie in den Finanzmärkten, Willkommensbonus, und das ist absurd, aber wenn ich zurückschaue in den letzten 10 Jahren, hat mal ein Google, der Recruiting-Chef Global, gesagt, ein guter Programmierer, oder heute ein guter AI-Crack, der ist 300 Mal mehr wert, weder ein durchschnittlicher. Das heisst, wie im Fußball, irgendwie könnte sich das schon auszahlen. Aber dann ist auf der Druck auf die Löhne bei allen anderen.
Und da sind wir in der Diskussion, die wir ja auch in der Schweiz schon feiern, oder? Wie viel ist, wo ist quasi der Lohn irgendwie ein Limit oder so, oder?
Klar.
Gut, merci vielmals. David, bitte. Herzlichen Dank für den Besuch heute. Spannend. Fällt mir im Auge. Danke vielmals.
Gern geschehen. Danke, Michael.